Ja, Oma hat gerade gefragt, haben wir ein Thema?
Und schon haben wir ein Thema.
Und zwar das Thema
Staunen.
Staunen. Vielleicht mache ich zwei, drei einleitende Sätze. Und zwar haben wir ja eine ganz, ganz lange Zeit keinen Podcast aufgenommen. Das ist bestimmt schon ein paar Jahre her, wo wir das letzte Mal einen Podcast aufgenommen haben. Aber in der Zwischenzeit haben wir trotzdem extrem viel gelabert. Und wurden dabei gefilmt. Und jetzt gibt es einen Dokumentarfilm über uns. Das heißt, das füllt sozusagen die mediale Lücke, die die Podcasts nicht abgedeckt haben. In den letzten 3 Jahren wurden wir trotzdem aufgenommen und haben uns aufzeichnen lassen.
Ja, das haben wir gemacht. Und ich hatte ja gerade vorgeschlagen, dass wir zum Staunen, über Staunen uns was erzählen. Und mir fällt spontan ein, dass es ein großes, großes, großes Staunen gab. Und zwar das Staunen, als ich das erste Mal den Film gesehen habe. Das ist ja so ein verrücktes Phänomen, wenn ich so mal zurück. Rückschaue oder überlege, wo stehe ich überhaupt, dann denke ich immer, auch eigentlich fühle ich mich viel jünger und so ungefähr 10 Jahre.
Ungefähr 10 Jahre alt.
Nein, 10 Jahre jünger. Also ich bin, das heißt 65. Und jetzt kam das große Staunen. Jetzt wurde der Film gemacht. Wir haben den Film zum ersten Mal gesehen. Und ich bin da eigentlich ziemlich gelassen rangegangen, aber dann kam das Staunen. Ich habe mir eingebildet, ich fühle mich nicht nur 10 Jahre jünger, sondern ich sehe auch 10 Jahre jünger aus. Und dann habe ich mich zum ersten Mal gesehen in der Bewegung, im Laufen, im Gucken, im Sprechen. Und ich denke, ich gucke nicht richtig. Da sehe ich eine 75-jährige Frau, pur 75 Jahre alt.
Ich meine, Staunen ist ja erstmal fast so ein bisschen neutral. Man kann ja positiv staunen, man kann
Ja.
negativ staunen. Wie hat sich das für dich angefühlt, dich zu sehen auf der großen Leinwand?
Es hat mich erstmal total verwirrt, weil ja dein inneres Bild mit dem äußeren Bild überhaupt nicht übereinstimmte. Wie gesagt, bei diesen Alltagsgeschichten gehen, gucken, eine Mimik haben, eine Gestik haben, wie bewege ich mich. Und das hat mich sehr schwer irritiert, so in der ersten Mal auch erschreckt. Und dann hing ich in Gedanken so ziemlich an diesem Erschrecken fest, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Und es ist ein riesengroßes Glück, dass ich in diesem Erschrecken nicht hängen geblieben bin in den nächsten Tagen, sondern so am dritten Tag danach auf einmal auch so das Gefühl hatte, Mensch, irgendwie, das ist gut, so sehen mich die anderen jetzt. Und ich war nicht mehr erstaunt, dass ich ständig einen Platz angeboten kriege in der Straßenbahn. Und ich kann das sowieso gut annehmen, aber ich konnte es dann noch besser annehmen.
Okay, spannend. Ja, diese Dissonanz zwischen wie man sich fühlt und wie man dann doch aussieht, das ist wirklich auch etwas, was mich viel beschäftigt hat als Kind, als ich Ballett getanzt habe damals im Bürgerhaus Stollwerk. Und ich erinnere mich, wir haben eine Tanzaufführung gehabt und in meinem Kopf war mein Tanzsolo, welches ich mitten auf der Bühne vor, ja, Eltern und Familie, ne? Aber für mich war das das
Und von
große
mir.
internationale Publikum, was
Ja.
da angereist ist. Was ich da dargestellt habe, war, ich habe eine Pirouette, in der ich mich gedreht habe und meine Arme weit von mir gestreckt habe, weil das war die Idee. Das hat Tini, unsere Tanzlehrerin damals, uns beigebracht. Arme weit auseinandergestreckt und dann in einer Pirouette gedreht. Ich hatte dieses Solo und ich habe es vorgeführt und war so, das ist das, was Tini von mir gewünscht hätte als tolle Tänzerin, die bald auf den internationalen Bühnen der Welt tanzen wird. Und dann habe ich ein Video davon gesehen, weil das aufgenommen wurde und dachte, warte mal, ich strecke meine Arme ja gar nicht aus. Das sieht ja gar nicht aus wie bei den anderen Kindern. Die anderen Kinder sehen so anders aus, wenn sie genau diese Vorführung darbieten. Und das war für mich, ich glaube, als Kind war es, ich habe mich nicht geschämt, aber ich habe schon gedacht, oh, okay, da gibt es auf jeden Fall so eine Brücke, die ich schlagen muss zwischen wie sich was anfühlt und wie was aussieht. Und diese Brücke bekomme ich selbst heute oft gar nicht, auch nicht hin. Ich sehe wieder ein Video und denke mir, hä? Ach so, ich strecke meine Arme ja gar nicht aus. Und das ist auch so diese Fremd- oder von die Außenwahrnehmung und so, wie sich etwas anfühlt. Und so auch das Alter, so das spürt man ja nicht auf der Haut, ne? So, sondern das ist irgendwie vielleicht dann was visuell. Also natürlich spürt man Alter auch im Körper, aber dann vielleicht doch viel stärker noch was Visuelles, als was man so ohne den Spiegel wahrnehmen kann.
Wie ist denn eigentlich dein gefühltes Alter?
Ja, so 23?
Ja, das...
Mh. Ich meine, ist kein großer Sprung vielleicht jetzt von 29, aber für mich...
Ich finde, das ist ein riesiger Sprung, ja. Denn mit 30, da hat man doch... Ist man doch.
Moment mal, ich bin noch nicht 30.
Nee, ach Quatsch. Ja. Wenn man 28 ist.
29 seit ist, zwei Tagen.
Oh ja, ich hatte vergessen, dass du schon ein Jahr älter bist. Denn wenn man 29 ist, dann ist man noch nicht 30, das stimmt. Und trotzdem, der Unterschied zwischen 29 und 23 zum Beispiel ist ja ein riesengroßer. In welcher Situation man sich im Leben befindet. Denk mal an dein 23. Lebensjahr und wo du heute stehst.
Mm. Ja, ich frage mich, ich meine, ich werde mich ja nicht immer 23 fühlen. Das heißt, wann kommt sozusagen der nächste Sprung, wo ich mich vielleicht immer noch nicht meinem Alter nachfühle, aber so, ja, älter werde, aber vielleicht nicht mit derselben Geschwindigkeit, mit dieser konstanten Geschwindigkeit ja auch.
Noch eine Frage. Jetzt gehst du ja erbarmungslos auf die 30 zu.
Ja.
Bedeutet dir das was, dieser Zehnersprung?
Aber warum dieser Zehnersprung? Also, nee, irgendwie nicht. Nee, gar nicht, weil mein Automatismus ist sowieso, wenn jemand versucht, die 30 aufzuladen, dass ich das direkt wieder entlade für mich, weil ich das irgendwie so bescheuert finde. Ich finde es deshalb bescheuert, weil es kein positives Gefühl ist für viele. Wenn es ein positives wäre, dann würde ich sagen, okay, ich kann das für mich zulassen, dass die Gesellschaft da irgendwie so ein Ding drum macht wie 18. Ja, man ist endlich 18, cool. So, das mache ich total mit. Aber sobald ich merke, das sind so negative Ideen von, oh, ich müsste doch jetzt mal schon das und das gemacht haben oder wie sieht es denn mit Familienplanung aus? Da denke ich direkt, nee, den Stress, den kann man sich, macht man sich sowieso, das brauche ich nicht jetzt auf einen Schlag mit irgendwie einer Zahl oder so verbinden. Also da bin ich wirklich radikal so. Und deshalb, ich finde so Zehner-Schritte zu feiern toll. So finde ich gut, so sich selber zu feiern. Aber dieses ist schon so, ne, dass die 30 so aufgeladen ist, viel aufgeladener als die 40. Auf jeden Fall, oder?
Ja. Nee.
Nicht aufgeladen als die 40.
Ich meine, es kommt drauf an, womit aufgeladen, ja.
Mm.
Und ich erinnere mich daran, dass die 10er-Schritte für mich doch immer aufgeladen waren, aber nicht unbedingt mit negativen Dingen, sondern einfach irgendwie, dass es bedeutende Abschnitte im Leben sind. Mit 40, wenn man so 40 geworden ist und geht darüber hinaus, dann ist es schon eine große Besonderheit, dann noch mal ein Kind zu kriegen. Dann und man dann bewegt man sich doch in Richtung älter werden. Mit 30 würde ich es nicht so sagen. Als ich 20 war, war 30 für mich natürlich ziemlich alt und sehr aufgeladen irgendwie. mit der Vorstellung, dass ich jetzt ins Älterwerden gehe. Oder 50 war für mich total aufgeladen, weil ich zum ersten Mal keine Bilder hatte für das 50. Lebensjahr und was danach kommt.
Und wieso?
Ich weiß es nicht. Ich hatte immer das Gefühl, ich hatte für jedes neue Lebensjahrzehnt Bilder. Mhm. Und für dieses 50. Lebensjahr hatte ich verrückterweise keine Bilder. Das war so wie ein leeres Blatt Papier für mich. Mhm. Ich wusste eigentlich, ich konnte mir unter 50 nichts vorstellen.
Aber man hat ja Personen, die 50 oder über 50 sind. Waren die nicht irgendwie eine Referenz, was man so machen könnte, wenn man 50
ist? Ja, auf jeden Fall, wie man sein könnte, was man machen könnte. Aber wenn ich mich recht erinnere, habe ich mich da eigentlich selten mit verglichen. Das ist eher heute so, dieses Thema. Dass ich heute mit 75 Leute angucke, die 75 sind oder so, sagen wir mal so um die 75, und dann manchmal mit Erstaunen, manchmal mit totaler Freude, manchmal mit einem Erschrecken feststelle, wir sind gleichaltrig. Mm. Das ist ja seltsam. Mm. Oder manchmal natürlich die kleine Häme. Mm. Oh, die Frau sieht aber mit 75 schon super, super alt aus. Und aber so alt wirkst du noch nicht. Mm. Oder wenn ganz, noch viel spannender wird es, wenn ich Persönlichkeitsentwicklung einer Frau in meinem Alter mit meiner vergleiche, dass ich dann denke, meine Güte, mein Leben bis 40 war ein ganz schöner, oder nee, sagen wir mal bis Ende 20 war ein ganz schöner Hammer und mit vielen, vielen Krisen. Mhm. Und welches interessante Leben führe ich heute noch, wenn ich es mit dem Leben anderer vergleiche. Also so empfinde ich es dann.
Glaubst du, dass Krisen dazugehören, ein interessantes Leben zu führen?
Ja. Ich will es vielleicht nicht Krisen. Krisen ist vielleicht nicht mal das richtige Wort.
Herausforderung?
Herausforderung ist ein sehr gutes Wort. Das zu einem kreativen Leben im Besonderen. Dazu sind Herausforderungen ohne oder mit ganz, ganz schwachen Herausforderungen, die ja in jedem Leben da sind, da fehlt was, um Kreativität entstehen zu lassen und um interessiert zu sein, neugierig zu sein aufs Leben. Ich denke mal, Herausforderungen sind also aus meiner Lebenserfahrung, und auch wenn ich das Leben anderer betrachte, sind eine ganz wichtige Sache.
Hast du das Gefühl, dass der Dokumentarfilm, der jetzt über uns gedreht worden ist, oder spezifisch über dich und ich so als Fragenstellerin...
Und dich.
Ja, aber es... Ja, das, ja, stimmt, über uns... Ja, das stimmt. Hast du das Gefühl, dass es auch diese Krisen widerspiegelt, die du da durchlebt hast? Oder ist es eher so formatiert um die Geschichte der Galerie und der Familie Baas, dass du da vielleicht gar nicht, also so, wenn du den Film siehst, fühlst du dich erinnert an deine Krisen in dieser Zeit?
Ja. Ich fühle mich total daran erinnert. Mhm. Und das sind natürlich meine Erinnerungen, die ich da habe und die bei mir natürlich auftauchen. Und die Herausforderungen meines Lebens sind in diesem Film ganz stark enthalten. Ich meine, das sind nicht allein die politischen Herausforderungen, sondern... man kann ein Beispiel nennen, allein, dass ich davon berichte, dass wir die Galerie gemacht haben, dass wir die Ausstellung gemacht haben. Der Start für diesen Weg sind die Herausforderungen. Mhm. Ohne Herausforderungen und ohne das ewige Suchen nach Antworten Und dieses Suchen hat mit Herausforderungen zu tun. Wäre mein Lebensweg nicht der geworden, der sich in dem Film widerspiegelt?
Mm.
Ja. Und
ich hatte so einen Gedanken, den kann man auch gut mit den Herausforderungen verbinden. Und zwar fand ich, ist eine interessante Situation entstanden. Und zwar wurde der Film ja gezeigt. Das war ja wirklich auch, ich war 90 Minuten, ich weiß nicht, wie lang der war. Also schon einfach ein, ne, Volllänge Kinofilm. Die Personen haben sich den angeguckt und konnten dann im Anschluss noch Fragen stellen. Und dann gab es eine Frage im Publikum und die war an dich gerichtet. Und die Frage war, wie spricht man denn mit Personen, die eine politische Gesinnung haben, zum Beispiel eine Rechte oder aber einfach eine, mit der man nicht übereinstimmt? Wie spricht man mit denen? Und die Intention der Frage war ein bisschen, erklär uns bitte, wie können wir diese Person beeinflussen? Wie können wir sie auf unsere Seite ziehen? Irgendwie, da war so dieses aktivistische Denken von wegen, hey, wir wollen euch auch von was überzeugen drin. Und mir ist aufgefallen, dass deine Antwort sehr, sehr gut beschrieben hat, was auch der Film wiedergibt und so, wie ich dich kenne. Ne? Du hast gesagt so, ich verstell mich nicht. Ich stelle die Fragen. Authentizität ist Nummer eins, wenn sie merken, man will da mit irgendeinem akademischen Schnöselei, hochnäsigen Ding ankommen, dann ist man direkt raus, dann kriegt man kein Gehör und es ist auch irgendwie, man fühlt sich ja auch, ist ja auch irgendwie klar, verstehe ich auch, ich würde mich auch unwohl fühlen mit jemandem, wo ich denke, ach, vielleicht denkt der ist hier was Besseres oder so oder will mir hier was erklären. Aber es gab eine Diskrepanz zwischen deiner Antwort und der Frage. Und ich habe eine Vermutung, warum das so ist. Und ich würde gerne von dir wissen, ob du mit dem übereinstimmst. Und zwar, ich hatte das Gefühl, dass die Frage wollte, dass du im Prinzip wie so eine Empfehlung aussprichst. Oder so, was können wir tun, Ingrid? Wie soll ich mich verhalten? Ne? Weil die Person auch gesagt hat, ja, ich verstehe diesen Frust, den Anna auch gezeigt hat in dem Dokumentar. Erinnerst du dich an die Frage? Gut,
ja. Aber,
ne? Und ich hatte das Gefühl, da wollte man irgendwie von dir so ein bisschen eine Anleitung haben, wie man sowas aktiv angehen kann. Aber ich habe das Gefühl, dass du, wie du handelst, ist einfach, du hast ganz, finde ich, ganz klare so moralische Vorstellung. Du bist ein Menschenfreund, du hast so diese Moral einfach in dir drin. Du bist nicht missionarisch oder aktivistisch in dem Sinne unterwegs. Man kann dein Leben als aktivistisch beschreiben, weil die Art, wie du auftrittst, Menschen inspiriert, bestimmte Dinge zu tun oder du stark von Dingen überzeugt bist und die gerne machen möchtest und dann Energie und Schwung in eine Sache reinbringt. Aber du überlegst dir, so wie ich dich kenne, nie, wie kann ich jetzt Einfluss nehmen auf zum Beispiel eine Person, sondern du machst, du wirkst und dann nehmen Leute daran teil und es entsteht etwas. Aber zum Beispiel auch bei der Galerie, das fand ich so spannend. Du hast gesagt, wir wollten einfach Kunst zeigen. Wir wollten Menschen zu uns einladen. Wir wollten schon auch Platz schaffen für diese Gespräche. Aber wir wollten nicht sagen, komm, wir krempeln jetzt das System um. Diese Art des Denkens. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, das hat sich auch in der Frage und in der Antwort wieder gespiegelt. Dass das schon ein Unterschied ist, zu sagen, ich möchte jetzt auf die Straße gehen, ich möchte das und das jetzt verändern, oder eher so der Blick, was kann ich sowieso schon verändern und das tun und andere dadurch inspirieren. Verstehst du diesen Unterschied so ein bisschen, den ich versuche?
Ich glaube, ich habe den Unterschied verstanden und es war sowohl durch die Ausstellung als auch durch Gespräche, die ich in Werben in meinem Heimatort habe, wenn ich mit Leuten an einem Tisch sitze, die eine ganz andere, eine schräge Meinung haben und wo eine Rechtslastigkeit drin ist. Ich rede sowieso immer nur von mir selbst, habe auch überhaupt nicht den Wunsch, irgendwelche Ratschläge zu geben, da als der Belehrende aufzutreten. Das ist nie die Rolle in meinem Leben gewesen und ich weiß es auch außerdem aus eigener Erfahrung, dass die Leute sofort auf Durchzug stellen. Und das auch das Anliegen der Ausstellung, das ist mir auch ganz wichtig, dass ich mich nicht zum Helden erkläre und sage, ich bin der große politische Aktivist, der da ein System verändern wollte, sondern das Ganze ist aus einem ganz schlichten, einfachen persönlichen Anliegen entstanden und überhaupt nicht aus dem politischen Anliegen.
Ja.
Und
und würdest du, wie, also ich habe das versucht, so ein bisschen als Erklärungsansatz zu finden, wieso die Frage und die Antwort nie ganz zusammenkommen konnten, weil die Frage schon was anderes vorausgesetzt hat, dass du da mit einem anderen Gedanken rangehst, und zwar Leute sozusagen auf deine Seite zu bringen, so dieses Aktive.
Ja.
Ja.
Ja, nee, das darum geht's nicht.
Ja.
Darum geht's nicht und ja.
Das fand ich irgendwie spannend, weil ich ja dann auch berichtet hatte irgendwie von so, ja?
Ja, das entschuldige bitte, das ist übrigens eine ganz interessante Sache, was du da gesagt hast. Es gibt ja eine riesengroße Gefahr, wenn man, geht nicht nur mir so, sondern die Gefahr gibt es bei allen Leuten, die eine bestimmte Art von Lebenslauf zum Beispiel in der DDR hatten, da in die Öffentlichkeit gelangt sind, Probleme bekommen haben, so viele Jahre nach der Wende. Es ist überhaupt nicht mein Ding, diesen Hintergrund zu nutzen, um mich wichtig zu machen.
Ja, aber du verwechselst gerade zwei Sachen. Ich meine nicht, dass du irgendwie was machst, um dich wichtig, irgendwie wichtig darzustellen oder so. Ich meine schon auch diesen aktivistischen Anteil, dass der nicht so stark ausgeprägt ist, sondern es ist eher, du machst dein Ding von den Dingen, die du überzeugt bist, und du lässt dich von nichts aufhalten, ja, so eher die Sache, aber nicht von wegen, ach, ich sehe da ein Problem, da muss ich jetzt hin und da mache ich jetzt was wegen einem bestimmten Umstand, der mich stört, sondern du bist schon auch stark auf deine Sache einfach fokussiert.
Ganz genau. Das war immer so mein Wunsch, der mich durch die Aktivitäten getragen hat, ich habe immer ganz aus mir heraus die Dinge getan und habe nur aus mir heraus und bin da auch immer bei mir geblieben, bis zu einem Punkt. Es gab einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt. Ich bin jetzt im Moment, wenn ich das sage, bin ich doch nochmal bei diesem Ausstellungsgeschehen in Magdeburg. Es gab einen verrückten Punkt, wo die große Gefahr bin, ist, dass das mir dieses ganz, ganz eigene Ding entgleitet. Und zwar an dem Punkt, wo zu unseren Veranstaltungen in der Galerie, wo da plötzlich Leute aus den Botschaften, das habe ich dir, glaube ich, mal erzählt, aus den Botschaften auftauchten, aus verschiedenen Botschaften. Und wir voller Erstaunen vor wildfremden Menschen standen, die sich weder angekündigt hatten, noch die wir nicht kannten, von denen wir noch nie gehört haben. Und es wurde sowieso schon total politisch interpretiert, was wir gemacht haben. Und ich war immer, und auf einmal wurde von außen so ein politischer Punkt gesetzt, den ich überhaupt nicht in der Hand hatte.
Und, ja. Es wurde als Vehikel genutzt, plötzlich, was sie erschaffen hatte.
Nee, es wurde nicht als Vehikel genutzt. Es war so, dass die Botschaften, die westlichen Botschaften, immer ein Auge darauf hatten, auf alternatives Geschehen in der ehemaligen DDR.
Ja.
Das sage ich heute, wusste ich aber damals überhaupt nicht. Und die wollten einfach wissen, was da so an Bewegungen passiert. Und da wurde es politisch. Und das haben wir sofort gespürt. Dass zum Beispiel bei allen künftigen Veranstaltungen immer Auto auf der gegenseitigen auf der Gegenseite der Straße standen. Und wir wussten, die kamen, und wir hatten ein ganz feines Gespür für solche Dinge. Das muss man dazu sagen. Für alles, was so Staatssicherheit betraf. Es gab Zeichen, Symbole, es gab Blicke, es gab Gesten. Da wurde es politisch. Und als Vehikel, weil du das gesagt hast, ja, das versuchten dann Leute, die an uns herangetreten sind. Das war auch dann so in dieser Phase. Die haben versucht, können wir nicht mehr bei euch dies und jenes tun. Und das haben wir aber prinzipiell, haben wir das nicht gemacht. Und da bin ich mit dem
Was war denn dies und jenes zum Beispiel?
Da kamen zum Beispiel Leute, die gesagt haben, können wir, ich würde gerne mal die und die Ausstellung hier machen, die den und diese und jene provokativen Bilder und Fotos enthält. Und das haben wir aber prinzipiell nicht gemacht. Und da bin ich zum Glück meiner inneren Linie total treu geblieben. Und diese innere Linie war ja, dass ich eigentlich, und das war der Ausgangspunkt der Gründung der Galerie, dass ich für mich eigentlich immer eine kreative Möglichkeit gesucht habe, wie schreiben, fotografieren und so weiter. Und dass ich aber die nicht gefunden habe. Und dann war die Idee da, ich hole mir die Leute und die Künstler, die das ausdrücken, was ich gern ausdrücken würde, wenn ich es ausdrücken könnte. Und dieser Linie bin ich zum Glück treu geblieben. Und da habe ich mich überhaupt nicht irritieren lassen. Und so diese Vehikel-Angelegenheiten, die haben zum Glück nicht funktioniert.
Ja, spannend. Wusstest du, dass Veronika auch Ausstellungen in ihrer Wohnung macht?
Ach, ehrlich?
Ja, die hat richtig angefangen, genauso wie du.
Ach, toll.
Sie hat auch so ein Newsletter und so. Und da hat sie jetzt schon die dritte Ausgabe sozusagen gemacht. Sie hat Anfang letzten Jahres damit begonnen und lädt Künstlerinnen ein, ihre Kunst zu zeigen. Und sie fragt halt immer so 2, 3 Künstlerinnen, die dann zusammen ausstellen. Und dann gibt es immer so eine Performance von meistens einer Tänzerin oder halt irgendwie eine Ausdrucksform. Und das ist so cool. Und ich sitze da manchmal und denke mir so, ja, das
so geht's weiter.
So geht's weiter. Ja.
Ach, das freut mich aber total. Das finde ich total schön. Da möchte ich auch mal hingehen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Da kannst du auf jeden Fall so mit eingeladen werden.
Ja, mir ist noch eine Frage eingefallen. Die ist mir jetzt so ein bisschen weggerutscht.
Vielleicht Vehikel, politisch, Aktivismus.
Ach ja, wie ist denn das eigentlich bei dir? Nee, andersrum gesagt. Ja. Ich denke öfter darüber nach, wie das denn heutzutage ist, in deiner Generation. Man kann ja letzten Endes immer nur darüber sprechen, über die Leute, mit denen man zu tun hat. Wie sieht es denn da eigentlich mit dem politischen Interesse und Bewusstsein aus? Und gibt es bei euch Gespräche über politische Themen?
Ja, also Politik ist totales Thema bei uns und meinem Freundeskreis. Aber es gibt einen ganz großen Faktor in unserer Generation und das ist das Digitale. Das ist dieses digitale Abbild deines eigenen Lebens, was wir geschaffen haben. Ich würde wirklich sagen, dass wir viele Personen in meiner Generation 2 Leben haben. Das Digitale und das außerhalb des Digitalen, weil man einen bestimmten Bruchteil von den Dingen, die man tut, 1:1 so im Internet teilt mit anderen Personen. Das ist jetzt was ganz Normales geworden, dass wir ja Apps haben wie Instagram oder Facebook oder so, die wirklich darauf aus sind, in dem Moment ganz live irgendwie mitzubekommen, was gerade oder dafür da sind, das zu teilen zu können. Und das wirklich macht, also doppelt fast so die Persönlichkeit, dass man immer wie so ein Avatar hat, den man irgendwie auch darstellt im Internet. Und das Spannende dabei ist, dass mir auffällt, dass diese Internetpersönlichkeiten oft viel politischer sind und aktivistischer, weil man in diesen Räumen teilweise 2000 Freunde hat. Ne? Ich mache gerade Freunde mit Anführungsstrichen. Oder zumindest Personen, die deine Aussagen lesen können oder deine Bilder oder deine Ideen. Und dadurch gibt es so diese ganz interessante Diskrepanz zwischen schon fast dem Druck, Online-Präsenz zu zeigen und zwar unpolitisch zu sein, so nutz deine Stimme. Das ist immer so ein bisschen die Idee, wenn du dich aktivistisch beteiligen möchtest an einer Bewegung, dann ist auch immer, schwingt immer was mit, wenn du eine Online-Präsenz hast, nutz die. Nutz die dafür, Ideen raus in die Welt zu drücken, aber nutz sie auch, um ganz klar zu machen und allen klar zu machen, das hier ist meine Meinung, keine Sorge, ich bin nicht einer der Personen, die auf der falschen Seite steht. Und das, finde ich, ist richtig, richtig gefährlich, weil es gibt Personen, die sind im Internet einfach nicht so aktiv und denen wird, das ist wirklich, ich sehe diese Dynamik und die nimmt mir total viel Wind aus den Segeln, diesen fast schon so Druck, sich politisch auszusprechen im Internet, wird kann auch gegen einen verwendet werden und sagen, wenn du deine Online-Präsenz nicht nutzt für politischen Content, dann unterstützt du die falsche Seite. Und das finde ich so verquert, weil diese Personen wissen ja gar nicht, was ich eigentlich in meinem Alltag tue. Das heißt, ich glaube, dass wenn man über Aktivismus spricht und politisches Interesse, spielt das Internet eine riesengroße Rolle, weil das auch die Quelle ist, aus der wir unsere Informationen bekommen. Ne? Das heißt, bevor diese Informationen überhaupt in Gesprächskreisen ankommen, werden sie oft schon im digitalen Raum einfach so verarbeitet, verwurstelt und wieder rausgesendet. Und irgendwie würde ich mir viel mehr so Gesprächskreise wünschen, die ein bisschen langsamer mit Informationen umgehen. Und irgendwie ein Gespräch ist ja was viel Organischeres, als einfach schnell Nachrichten auszutauschen. Eine Eilmeldung kommt rein. Ein Präsident hat das und das gesagt. Aufschrei muss geteilt werden. Also das ist so eine, ja, so ein ganz, ganz schnelles und impulsive Art des Austauschs, finde ich, im digitalen Diskurs. Und wie bringe ich die Ruhe da rein? Ja, einfach, dass ich halt auch Gespräche suche und genau. Versuche, aber auch ein bisschen abzukommen, weil viele der Gespräche scheinen dann auch ein Abbild dieser digitalen Slogans zu werden. Ich habe das Gefühl, es wird viel mit so, nicht so mit so, manchmal hat man das Gefühl, wenn ich in ein tieferes Gespräch einsteigen will und nochmal kritisch nachfragen will, sind die Leute so, du fragst kritisch nach, das heißt wohl, du bist nicht auf der, Anführungsstrichen, die richtigen Seite. Und das tut mir total weh, weil so dieses, ja, was.
Mir ist spontan noch eingefallen, nochmal diese Gesprächsangelegenheit. Du weißt ja, dass ich zwar eine Offenheit habe fürs Digitale, und aber sehr viel Offenheit fürs Analoge. Mhm. Und ich denke immer, das sind zwei so unterschiedliche Dinge, das Digitale miteinander kommunizieren und das Analoge, das Persönliche. Das sind zwei grundsätzlich andere Sachen. Meine Vorstellung ist, also ich mache das, ich informiere mich ganz konservativ über Nachrichten, über Gespräche. Und ein Gespräch hat für mich eine, erstens mal eine, was du gesagt hast, eine ganz andere Geschwindigkeit. Mhm. Dieses Gespräch bietet die Möglichkeit, man ist nicht alleine. Mhm.
Oh, das ist ein guter Punkt.
Ja, man ist nicht alleine. Ja. Und dieses alleine sich im Kopf rumbewegen lassen und so und dann rausposaunen. Mhm. Und man ist zusammen, man kann diskutieren, sich austauschen und darüber denken zwischendurch. Lass mal, einen kleinen Moment mal, ich muss das mal sacken lassen, dann kann ich reagieren. Mhm. Und ein Gespräch stellt menschliche Bindungen her, die fortgeführt werden. Ach, lass uns mal treffen. Wir können ja nächste Woche noch mal einen Kaffee trinken, zusammengehen. Mm. Und dann können wir uns noch mal darüber unterhalten oder auch über andere Dinge. So entsteht ein kommunikatives, wirkliches Miteinander. Ja. Und die Gesellschaft, das ist für mich beim Digitalen, in der digitalen Form, wirklich die große Gefahr, dass die Menschen das Zusammensein ein Stück verlernen, wirklich das Gemeinsame sein und dass sich die Beziehungen nicht nur über Digitale abspielen. Ja. Also, du kannst einfach nicht Tischtennis spielen im Digitalen. Du kannst nicht miteinander tanzen im Digitalen. Und aus so politischen Gesprächen ergeben sich dann auch die anderen Dinge und das ist digital nicht möglich. Und das Leben besteht ja nicht nur aus politischen Geschichten, sondern es besteht aus Berührungen, es besteht darum, ach, lass uns mal ins Kino gehen. Morgen, ach nee, machen wir es übermorgen. Mhm. Da entsteht Leben dadurch. Gelebte Leben entsteht dadurch.
Ich finde das so interessant, dass du den politischen Diskurs direkt in den Kontext mit einer Beziehung, mit einer Person gesetzt hast. Weil es gibt ja einen Sender, mit dem man dann spricht, der einen ganzen Kontext mitbringt. Ich habe eine bestimmte Beziehung zu dieser Person. Das ist keine anonyme Person in dem Internet, die nur durch ihre eine Aussage definiert wird. Da kommt Kontext auf einen zu. So das analoge Gespräch bringt Kontext. Und ich glaube, Kontext ist viel informiert, also viel, wie sagt man das? Oh. Wenn ich keinen Kontext habe, wie zum Beispiel in so kleinen, verstückelten digitalen Aussagen, dann kann ich Dinge auch total falsch deuten. Hm. Das heißt, ich kann viel präziser und viel besser verstehen, was du eigentlich meinst, wenn ein Kontext mitkommt. Und der Kontext kann sein, was ist unsere Beziehung. Der Kontext kann aber auch sein, dass ich eine Mimik lesen kann von einer Person. Eine Mimik, eine Gestik, eine Tagesstimmung. All diese Dinge füttern mit, auch in ein politisches Gespräch.
Auf jeden Fall, ja. Ganz, ganz wichtig, was du jetzt gesagt hast, dass das, welchen Geruch jemand mitbringt, Mimik, Gestik, ja, was du gesagt hast, das sind für ein Gespräch, egal über welche Themen, ob es politische Themen sind oder nicht politische Themen, die haben eine ganz eigene Aussagekraft. Mhm. Die bringen noch einen Aspekt dazu in das Gespräch. Zu dem Gesagten kommt das andere noch dazu. Und oder wenn jemand plötzlich anfängt zu weinen, ja, dann das macht ein Gespräch und eine Aussage erstmal vollständig. Mhm. Und dazu muss ich ergänzen, dass natürlich das Digitale hat natürlich seinen Sinn, hat halt seinen Sinn. Es bringt schnelle Informationen und aber ohne das persönliche Gespräch ist das eine der Möglichkeiten des Digitale. Mhm. Aber rund wird es erst durchs Gespräch, finde ich.
Mhm. Natürlich ist es total wichtig, mit digitalen Medien zu arbeiten, gerade weil auch die Politiker, die Politik dann eigentlich auch machen oder die großen Einfluss haben, sind ja auch im digitalen Bereich. Das heißt, dem kann man sich natürlich nicht entziehen. Und ich finde auch, es ist wichtig oder ich finde es, naja, ist mal so dahingestellt, aber ich glaube, so wie das Digitale ein Abbild ist von unserer Gesellschaft, gibt es auch eine Art und Weise der Demokratie im Digitalen. Also man sieht auch, man kann Dynamiken lesen, auch im Digitalen. Das ist auch wichtig, dass man solche Dinge auch auswertet. Weil es gibt halt, wie du sagst, viele Personen, die, das hast du überhaupt nicht gesagt, das lege ich dir jetzt in den Mund, aber dieses nur digital auszudrücken, isoliert. Du bist nicht mit einer anderen Person, du bist alleine. Aber es gibt viele Personen, die sich nur über das Digitale anfangen auszudrücken und die aber zu lesen, was die Stimmung in einem Land ist, ist gerade dann halt auch dieses Digitale lesen zu können und auszuwerten auch wichtig, weil diese Personen existieren ja trotzdem mit uns, nur sind vielleicht abgeschottet.
Ja, also ich finde, beides muss sein. Beides muss. Beim Digitalen ist natürlich so, was im Analogen, ich meine, das ist ja so auch so ein Gedanke, den ich immer wieder habe, dass man natürlich mit dem Digitalen, das kann man ja wahnsinnig als Methode einsetzen, um die oder die Ziele zu verfolgen. Mhm. Und ich meine, das ist ja so ein altes Thema und ein ewiges Thema, der Missbrauch des Digitalen. Das ist ja nicht nur umsonst so ein Thema, sondern das ist ja auch ein reales Thema.
Meinst du mit Missbrauch des Digitalen sowas wie Propaganda? Oder?
Zum Beispiel, ja. Mhm. Man kann Propaganda machen, wenn man Propaganda und schräge Zielstellungen gut verpackt, dann kann man da Leute auch ganz gewaltig in Richtung schicken oder versuchen zu schicken, die der gesellschaftlichen Entwicklung aus unserer Sicht nicht gut tun. Mm.
Oder man nutzt das Digitale so positiv wie du und hast ein Newsletter mit super vielen Menschen, die du informierst über das Monatsfoto. Ja. Oder über neue Veranstaltungen. Das ist nur durch das Digitale möglich. Nicht nur, aber die ganzen Adressen rauszufinden, die Sachen per Post zu schicken.
Ja, das ist ja auch eine digitale Methode. Und weil du gerade nach dem Monatsfoto, ja, das Monatsfoto ist ein Foto, was ich seit 2014 jeden Monat an einen Personenkreis schicke, der sich für dieses Monatsfoto interessiert und mit dem ich mitteile, welche Themen mich im Moment interessieren, wie ich damit arbeite. Und für mich ist es eine wunderbare Möglichkeit. Und ich kann damit natürlich auch eine Aussage machen und eine Botschaft rausschicken.
Ja.
Der Unterschied ist bloß, es gibt, ja, die Leute kennen mich alle, die das Monatsfoto bekommen.
Ja.
Und ich kenne diese Leute und es ist auf jeden Fall für mich eine wunderbare Möglichkeit. Und aber da, in dieser Beziehung gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, dass man man könnte zum Beispiel jeden Monat auch eine politische Botschaft rausschicken. Die Monatsbotschaft. Man kann mit dem Digitalen natürlich auch total tolle Sachen machen, das ist klar. Ach ja, mir fällt gerade noch was Tolles ein zum Thema politische Sachen. Ne?
Sag mal.
Jetzt frage ich dich erst mal, aber erinnere mich mal dran, Flüchtlinge. Ja. Kann der Laden laufen, oder?
Ja, läuft.
Der ist auf Rot bei dir?
Ja, das heißt, es läuft.
Ach so. Ich erinnere mich daran, dass du, als du damals so ganz aktiv warst als DJ, wie heißt das? Wie sagt man das?
Ja, DJ.
Als DJ, dass du da so eine tolle Idee hattest. Und zwar war die Idee, dass das ja eine tolle Möglichkeit wäre für Leute, die eine Behinderung haben, die aber sowieso, ja, das ist ja auch bekannt, die sowieso viel mit dem Digitalen machen, wenn sie sich schwer bewegen können und so. Und das ist zum Beispiel, man könnte überlegen, ob es nicht auch eine ganz tolle Möglichkeit wäre, dass diese Leute als DJ arbeiten. Und was ist denn eigentlich aus dieser Idee geworden?
Also meine Idee war ja, ich habe ja die Idee gehabt, einen Workshop eigentlich zu machen,
genau,
um dafür zu sensibilisieren, was Personen vielleicht zusätzlich noch bräuchten in der Partyszene, wenn sie bestimmte Einschränkungen haben, wie man die Partyszene und auch das DJ-Sein zugänglicher machen kann, weil es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Behinderungen und manche sind vielleicht auch lichtempfindlicher oder können, brauchen bestimmte Unterstützung, um überhaupt in einen Club reinzukommen, weil viele sind halt nicht Rollstuhl zugänglich oder all diese Geschichten. Dabei, genau was du schon gesagt hast, ist ja so Musik zu machen und gerade ja halt auch an einem Mischpult zu arbeiten, ja perfekt für Personen, die vielleicht eine Gehbehinderung haben oder solche Sachen. Und ich habe da paar Workshops gehalten. Für einen Club habe ich das gemacht, den Workshop, das für ein Musiklabel gemacht, die auch an Events beteiligt sind und Events organisieren. Aber das, was du gesagt hast, spezifisch für DJs, also jetzt nicht nur für die Clubszene, da gibt es auch schon ein Kollektiv. Also es gibt ein Kollektiv für auch Personen mit Behinderung, die gemeinsam an Partys, an Lineups beteiligt sind, also sich dort zusammen auch an Partys spielen. Das gibt es. Und ja, ich habe mich da nicht viel mehr eingebracht, weil so diese DJ-Geschichte ja sich so stark aufs Nachtleben konzentriert und irgendwann dieses Nachtleben leider nicht mehr in meinen Tagesrhythmus gepasst hat. Das ist leider sehr schlecht vereinbar mit so einem Standardjob unter der Woche, weil man da ja spät nachts und ganz früh morgens wach ist. Und ja, das findet halt wirklich das ziemlich exklusiv nachts statt. Also natürlich gibt es auch tagsüber Partys in Berlin, aber ja.
Aber ich finde, das ist so eine tolle Idee. Aber du hast ja einen Impuls gesetzt, indem du Workshops gemacht hast. Und das ist für mich eine ganz politische Tätigkeit. Und man steht zwar nicht mit dem Schild auf der Straße, aber das ist richtig sozialpolitische Arbeit. Und eine Arbeit, die nicht irgendwie getan werden muss, weil du dafür bezahlt wirst, sondern die aus dir herauskommt.
Ich glaube, da hätte ich auch gerne noch deinen Input, weil was damals so ein bisschen zu einem Problem oder einer Herausforderung war, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Behinderungen. Das heißt, das ist immer, finde ich, auch das Schwierige an der Kollektivbildung, um dieses Thema und diesem Thema Bewegung zu geben, weil es so fragmentiert ist. Also unsere Behinderung beispielsweise, die ist ja also nicht motorisch, aber rein körperlich, dass wir unsere Arme nicht ganz ausstrecken können. Das ist sowas, was sehr, ja, super einzigartig ist und nicht vergleichbar direkt mit jemand, der eine Sehbehinderung hat oder eine anderweitige Gehbehinderung. Uns eint natürlich ein bestimmtes Anderssein oder eine bestimmte vielleicht zusätzliche Unterstützung in so der motorischen Gegend zu brauchen und auch dieses zum Beispiel auch Stigma abzubauen. Das sind alles Dinge, von denen wir alle profitieren, egal wer eine Behinderung hat. Aber so diese konkreten Hilfen, zum Beispiel bei mir wäre das DJ-Pult anders anzubringen, weil es gibt einfach DJ-Pulte, an die komme ich nicht ran, da kann ich nicht spielen. Da muss was Konkretes gemacht werden, aber das ist halt immer auch abgestimmt auf die konkrete Behinderung. Das heißt, die Frage ist, welche Gemeinsamkeit kann man nutzen, um zu mobilisieren und um gemeinsam was zu schaffen? Hast du da irgendwelche Ideen, wie man, also was sind so die Aspekte, wo du sagst, da sind Personen mit Behinderung dann doch gleich oder wo könnte... Oder was ist auch so deine eigene Identifikation beispielsweise mit einer Behinderung zu haben?
Ja, ich meine...
Das waren ganz viele Fragen jetzt.
Ja, vielleicht sage ich mal, was mir gerade einfällt. Und es gibt ja für unsere Behinderung einen Namen, den gebrauche ich total gern, das sind die Funny Bones. Das gefällt mir unheimlich, weil... das ist zum Beispiel für mich eine totale Hilfestellung, nicht immer mit dieser übertriebenen Ernsthaftigkeit damit umzugehen, sondern im Gespräch auch nochmal zu sagen, wenn es passt, wenn die passenden Leute da sind, dann einfach nur sagen, ja, ich habe Funny Bones, ja. Und das fiel mir eben spontan ein. Und was natürlich eine Realität ist, eine Einschränkung, sage ich dazu, und ist ein Lebensbegleiter. Und der, also aus meinem Leben kann ich sagen, dass es ein besonderer Lebensbegleiter für mich gerade in der Jugendzeit war und dann bis zu dem Punkt, wo ich mich selbst gefunden habe. In dem Moment, wo ich mich selbst gefunden habe, meine Spur gefunden habe, ist das in den Hintergrund getreten. Und hat nicht mehr diese schmerzhaften Wirkungen gehabt. Und da ging es dann um andere Dinge, die in ihrer Kraft stärker geworden sind und wichtiger geworden sind. So kann ich es erst mal sagen. Und das wäre ein ganz eigener Podcast, aber auch ein sehr spannender Podcast, mal darüber zu sprechen.
Du bist darauf gekommen wegen der politischen Aktivität, das war ja unser Hauptthema.
Ja, und weil ich finde, das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt bei der Fragestellung an sich, ja, und ich, wie kann ich dazu beitragen, dass diese Gesellschaft in einer guten Spur bleibt? Und ich komme ja nur so aus dem Bereich der Textarbeit und der Fotografie und unter anderem. Und ich habe jetzt mit zwei Frauen habe ich eine Idee entwickelt, die ich richtig gut finde und die beiden Frauen auch richtig gut finden und an der wir zusammen überlegen. Und zwar ist es so, dass wir haben im Freundeskreis geflüchtete Menschen. Und das muss ich vielleicht noch voranschicken. Ich habe, doch, das ist ganz wichtig. Ich bin aufgewachsen in einem Ort, wo die sogenannten Vertriebenen, wir nannten uns das damals in der DDR Umsiedler waren, und diese Menschen waren alle geflüchtet. Das sind alles geflüchtete Leute. Und Und das waren Leute, die haben in der Regel beim Großbauern auf dem Feld gearbeitet, zum Beispiel bei meinem Vater. Und das waren die Leute in meinem Ort, zu denen ich mich hingezogen gefühlt habe. Und unter anderem, weil diese Leute, die sind nie in ihrem Leben, diese Generation, in die Ortsgemeinschaft aufgenommen worden. Und das ist nicht nur aus Verben bekannt, sondern das ist das Schicksal dieser Leute gewesen, nie aufgenommen zu werden so.
Woher sind die
Die
geflüchtet?
sind aus Polen geflüchtet, aus Pommern, aus den Sudeten, was heute die heutige Tschechoslowakei ist, und so weiter. Das waren die Leute, wo ich mich wohlgefühlt habe. Ich habe mich nie wohlgefühlt bei den Leuten, bei den Großbauern, die das dicke, fette Geld hatten, sondern ich habe mich immer bei den Feldarbeitern und bei diesen Leuten, bei den einfachen Leuten am wohlsten gefühlt, weil ich bei denen das größte Herz empfunden habe und die größte Wärme erlebt habe, wenn ich bei denen zu Hause war. Und jetzt kommt der Sprung. Mir ist vor einiger Zeit klar geworden, warum ich fotografisch und im Textbereich, warum ich da mich immer solidarisch fühle und auch etwas dafür tun will für die benachteiligten Menschen. Das fängt im Grunde ganz, ganz früh in meiner Kindheit an und hat sich durch mein gesamtes Leben durchgezogen. Und auch meine gebrochene Beziehung zum Geld spielt dabei eine Rolle. Das ist mir eben noch gerade so eingefallen. Und ich möchte aber sagen, was wir drei Frauen vorhaben. Und zwar möchten wir eine Fußwaschung machen. Die geflüchteten Leute, die nach Deutschland, zum Beispiel nach Deutschland kommen, sind immer in der Position, dankbar sein zu müssen, auf den Ämtern eine gewisse Demut zu zeigen und sich zu bitten und sich zu bedanken und immer in dieser Rolle, die wirklich so schwer ist und die so demütigend ist. Und wir möchten uns einfach bei den geflüchteten Leuten bedanken, dass sie diesen weiten Weg aufgenommen haben, dass sie es geschafft haben, oft auch zu Fuß viele, viele Kilometer lang zu laufen und mit ihren eigenen Füßen und nicht nur mit den Zügen und öffentlichen und Flugzeugen und so, sondern dass sie geflüchtet sind mit dem Rucksack. Und dass sie einen Reichtum mitbringen, dass sie eine Vielfältigkeit mitbringen. Und dafür möchten wir uns bei den Leuten bedanken. Sie müssen sich nicht nur mal bei uns bedanken. Wir möchten uns diesmal bei Ihnen bedanken und Ihnen die Füße waschen. Das ist ja aus dem christlichen Glauben, aus der Bibel ein Bild, dass den Leuten die Füße gewaschen werden. Und diese Idee begleitet uns seitdem, uns drei. Und wir versuchen im Moment Bilder dafür zu finden, aus dem Textbereich, aus dem Fotobereich, als Maler. Wir wissen es noch nicht ganz genau, aber die Idee, die steht.
Das finde ich sehr, sehr gut. Wirklich. Das finde ich eine ganz tolle Idee. Und ich würde mich daran auch gerne beteiligen, wenn ihr das in eine Aktion umsetzt. Ja.
Und das sind zum Beispiel Dinge, weil wir gerade, wie können wir politisch sein, aber sich uns unserer eigenen Mittel bedienen. Und das sind zum Beispiel, wenn ich jetzt in Werben, im Elbstübchen in der Kneipe sitze abends, da sitzen ja dann auch die Leute, die so dies und jenes dummes Zeug reden. Und das ist ja mein Prinzip, dass ich bei diesen Leuten sitze. Ich will nicht, gehe nicht dahin und sage, jetzt will ich bei den Leuten sitzen, wie es sich ergibt. Aber von der Grundhaltung her setze ich mich nicht bewusst woanders hin, sondern ich kenne die Leute ja. Warum soll ich mich nicht zu denen setzen? Und um mit den Leuten, um mit denen im Gespräch zu sein, wenn es sich ergibt. Und so eine Sache kann man, die fragen ja auch Menschen, was fotografierst du eigentlich, was machst du? Sowas wird ja auch gefragt. Es geht ja dann nicht nur politisch zu. Und ich frage dann, was macht denn ihr und so. Und wenn so eine Sache einfach als die eigene Sache zu erzählen, nicht um dann eine große Mission zu erfüllen und als die. Also, sondern nebenbei einfach nur so. Wenn, du musst natürlich immer alles auch irgendwie passen. Das ist eine klare Sache. Aber wir haben im Grunde so vielfältige Möglichkeiten.
Das stimmt.
Es gibt unheimlich viele Möglichkeiten. Ne? Mhm. Und die nicht unbedingt dir eine riesengroße Organisation, einfach Möglichkeiten aus dem Alltag. Mhm. Und du hast von deiner eigenen Möglichkeit erzählt.
Du meinst mit der Zivilcourage?
Ja, mit der Zivilcourage. Ja, das ist Zivilcourage ist die Möglichkeit.
Ich habe ja auch nicht die ganze Geschichte erzählt. Also bei der Fragerunde, die wir dann nach dem Dokumentarfilm hatten, ist mir eingefallen, dass wir diesen Film haben wir ja schon mal vorab in einer kleinen Runde in Magdeburg gezeigt. Und in Magdeburg kam eine Person auf die Frage, was wir denn als junge Generation so tun würden, um uns politisch aktiv zu sein. Und bin ich so ein bisschen geschwommen und dachte, ja, was mache ich denn? Ja, ich spreche mit meinen Nachbarinnen, ich habe viele Personen aus unterschiedlichen Kulturkreisen, mit denen ich mich austausche, aber was mache ich denn so? Und eine große Sache, und die habe ich auch ganz stark von Papa auch so mitgegeben bekommen in meinem Leben, ist diese Zivilcourage auf der Straße zu zeigen, wenn mir was auffällt. Wenn mir auffällt, dass da irgendwas passiert, was ungerecht ist, es muss auch nicht immer eine politische Handlung natürlich sein, alles Mögliche. Klar, es geht darum, füreinander einzustehen, füreinander aufzustehen, einander zu schützen, ein Wort zu ergreifen und ja, einfach eine zu zeigen, dass wir eine Gemeinschaft sind, die uns den Rücken frei hält. Und egal, ob man die Person jetzt kennt oder was auch immer. Und auch so eine Brücke schlägt, genau das greift auch das Thema auf des Digitalen, dass die Anonymität uns nicht voneinander trennen muss. Wir können anonym sein, aber wir sind trotzdem hier alle, zum Beispiel in dem Moment alle in der Bahn. Wir sind hier alle in dieser Stadt. Wir sind hier alle auf diesem Planeten. Man kann das so weit fassen, wie man möchte. Das muss nicht sein, wir sind von derselben Familie oder vom selben Freundeskreis. Und so diese verbindenden Elemente spielen bei der Zivilcourage eine total große Rolle für mich. Dass ich das auch anerkenne, dass es keine bestimmten Eigenschaften geben muss, die jetzt dazu führen, dass ich mich für jemanden einsetze. Ja, und dann hatte ich von der Situation in Berlin berichtet und ich habe da ja auch nicht die ganze Geschichte erzählt, weil die auch noch ziemlich krass ist eigentlich und ich nicht da so ein Riesenthema rausmachen wollte. Aber es war tatsächlich vor ein paar Wochen, ich glaube so vor 2 Wochen, da saß ich erzähle es noch mal kurz, da saß ich in der S-Bahn, saß in so einem Vierer, 2 ältere Damen saßen vor mir, neben mir Winnut und hinter mir war noch so ein Vierer und da saßen so 14-jährige ungefähr Kinder und ich hatte Musik auf den Ohren und habe zwischen der Musik gehört, dass da jemand den Hitlergruß gesagt hat. Und ich habe es erstmal, dachte ich, nee, weiß ich nicht. Und das ist auch was Wichtiges bei der Zivilcourage, finde ich, ist hinhören, nochmal gucken, was ist denn da gerade passiert, nicht direkt in so eine Impulsreaktion zu gehen, weil je nachdem weiß man ja nicht, was für eine Situation man sich da rein steuert. Und sowieso auch, wenn du selber nicht sicher sein kannst, mach es lieber auch nicht. Ja. Also das bringt keinem was, wenn man sich auch selber dann in Gefahr bringt oder dann noch was Größeres damit provoziert, sondern man muss schon eine gewisse, natürlich, da ist ein Risiko dabei, aber man muss das abschätzen können. So, will ich das jetzt wirklich gerade eingehen? Naja, und dann habe ich das gehört und dachte mir, war das wirklich so? Und dann habe ich meine Kopfhörer abgenommen und dann habe ich gehört, ja, die haben angefangen, ziemlichen Quatsch zu labern. Und mit Quatsch meine ich wirklich absolute Holocaust-Verleugnung, über Vergasung haben die geredet, über Auschwitz und in so einem lustig machenden Ton, das war unerträglich, das war wirklich ganz schlimm. Und was ich angefangen habe dann aber zu machen, ist, ich habe einfach auf Aufnahme gedrückt auf meinem Handy und habe mein Handy so gehalten, dass die Damen, die da saßen, das auch gesehen haben. Mhm. Ich wollte nämlich zeigen, ich mache hier nichts Heimliches, sondern ich bin dabei, ich höre zu, ihr seht, ich höre zu, falls. Und da war auch so dieser Punkt, ab wann sagt man was? Das ist ja auch schwierig, ne? Ja. Weil manchmal, man kann schreckliche Sachen im ganz seichten Ton sagen, dann bekommt die kaum jemand mit und dann muss man wirklich gucken, dass man auch irgendwie, man muss schon auch eine Angriffsfläche finden bei der Person, dass man sagt, stopp. Also so dieses, das ist auch so eine Taktgeschichte. Man kann nicht überall in ein Gespräch reingehen und sagen, was sagt ihr denn hier eigentlich? Also damit das eine Wirkung hat. Und dann saß ich da, sie haben gesehen, ich nehme das auf und dann habe ich weiter zugehört und ich dachte, okay, gerade wenn sie irgendwie den Hitlergruß sagen, das ist so eine Sache, da habe ich so einen richtigen Impuls auch gespürt. Und dann haben sie eine Sache gesagt und die habe ich nicht wiederholt, weil die schrecklich ist, Oma. Und du musst dir vorstellen, keiner hat das kommentiert, ja? Mhm. Es wurde das hier gesagt. Sie haben gesagt, ach, so aus so ein bisschen so Spaß, ach, wir haben noch gar keine Strafanzeige. Wir haben ja noch gar keine Strafanzeige. Und dann haben sie gesagt, lasst uns doch mal, ich kann es eigentlich gar nicht sagen, ein paar Kanaken ins Gesicht schießen. Das haben diese 14-jährigen Kinder gesagt. Und keiner sagt was in der S-Bahn. Und da habe ich mich umgedreht. Ich habe mich umgedreht und habe gesagt, so, ihr hört jetzt sofort auf, so ein Scheiß zu labern. Ich habe das einfach gesagt. War dann auch schwierig mit meiner Impulskontrolle. Ne? Ich so, jetzt reicht's. Ne? Jetzt reicht's. Hm. Und ich habe mir das die ganze Zeit angehört. Jetzt reicht's. Ne? Und dann meinst du, was denn, was denn? Und ich so, Ich wollte das nicht wiederholen. Ich wollte nichts wiederholen, was die gesagt haben. Weil das kann ich nicht. Ich meine, ich habe genau gehört, was ihr gerade gesagt habt. Und dein Gruß, den du an deinen Freund am Handy, der ist nämlich so dran gegangen und hat den Hintergrund, kannst du gerne noch mal in die Kamera sagen. Möchtest du das noch mal? Wir haben das ja alle mitbekommen. Ne? Und ich habe das Handy halt auf ihn gehalten und habe gesagt, und das war dann auch wieder, wie das Digitale da reingespielt hat, weil ich weiß, dass diese Kinder, die sind so viel im Internet unterwegs. Die wissen, was das bedeutet. Das bedeutet nämlich, das sind nicht nur wir, das sind nicht nur die 5 oder 10 oder 15 Leute, das können alle mitbekommen. Ne? Und das ist auch, da muss man mit arbeiten können. Also ich würde sagen, wenn du nicht weißt, was du machst oder das nicht so dich damit auskennst, vielleicht lieber nicht. Aber ich wusste, was Handys und eine Aufnahme für eine Wirkung haben für Personen. Weil theoretisch könnte ich gerade einen Livestream machen. Das sind Realitäten von diesen Personen, die verstehen, das Handy bedeutet noch eine andere Öffentlichkeit. So, und da gucken noch mehr zu, sozusagen. Ne? Und dann habe ich gesagt, so, willst du es nochmal sagen? Willst du es nochmal sagen für die Kamera? Und dann hat er irgendwie so klein beigegeben. Und dann war auch gut und man hat, also was, dann war nicht gut, aber im Sinne von, die haben dann so runter, sich wieder runtergedreht und man merkte, da war was in eine Imbalance geraten. Das war so ein Anführer-Typ hier. Und die anderen Jungs, die haben sich so total weggeduckt. Als die gesehen haben, ich habe das Handy und so, haben die wirklich so runtergeguckt, haben nicht aufgeguckt und haben sich wirklich, es sah aus, als ob die sich auch so ein bisschen geschämt haben, gedacht, jetzt. Ne? Und der Anführer musste aber natürlich
sich gerade.
Gerade hat mich angeguckt, ne, und hat noch versucht, wo findet er noch eine Schwäche? Ich habe mich nämlich auch einmal verhaspelt und hat gesagt, was? Man kann dich nicht verstehen. Also, ne, hat natürlich direkt so Kampf, so einen kleinen Kampf gesucht. Und dann bin ich aber gar nicht drauf eingegangen und dann hat Winut mich gefragt, was war das? Und weil er hat das gar nicht richtig mitbekommen. Und dann habe ich gesagt, diese Jungs hinter uns und habe das nochmal einfach ganz laut und deutlich für alle gesagt. Diese Jungs hinter mir gerade haben den Hitlergruß gesagt. Und dann meinte ich, ist das nicht illegal? Habe ich gesagt, ja, das ist illegal. Das darf man nicht machen. Außerdem haben sie den Holocaust geleugnet. Nochmal wirklich für alle, damit alle das mitbekommen. Ne? So, dann sind die Jungs okay, komm, lass mal hier aussteigen, haben sich dann verpieselt, ne, ohne weiter, die waren dann weg, hat dann irgendwie auch gewirkt, die wollten eigentlich irgendwie Ostkreuz aussteigen und, was noch eine Methode, die man auch nutzen kann, finde ich, das Handy war ja sozusagen noch eine andere Öffentlichkeit sozusagen zu repräsentieren und was ich noch gemacht habe, ich habe gesagt, dass sowas sagt man hier nicht. Und ich weiß, dass das natürlich für jede Stadt gilt, dass man das nicht sagt. Aber dieses hier hat geholfen, nochmal eine Gemeinschaft zu bilden. Auch wenn die anderen sich nicht beteiligt gefühlt haben, sage ich, hier in Berlin sagst du sowas nicht. Also wir Berliner sozusagen lassen das nicht zu. Naja, und dann haben sie sich verpieselt.
Nee, das ist übrigens das ist eine wichtige Sache mit dem hier.
Ja, weil das nochmal so ein Bewusstsein
ist. Sonst verstreut sich das in alle Welt, das Ganze. Die Wirkung ist konzentrierter denn.
Das ist ein guter Punkt.
Ja, ja, die ist wirklich konzentrierter.
Ich wusste nur, dass sich das gut anfühlt, das sozusagen, aber ich bin noch nicht ganz drauf gekommen. Ja, das konzentriert das, stimmt. Naja, dann haben sie sich verpieselt und was dann passiert, das war auch spannend. Ich habe das dann halt alles nochmal laut und deutlich erklärt, dem Winut. Und Winut meinte, toll, dass du das gemacht hast. Ich so, ja, also. Und dann habe ich einfach nur geguckt. Ne?
Wie die Leute rum?
Nichts. Kein Blickkontakt, nichts. Kein Lächeln, gar nichts. Es ging einfach weiter. Die Anonymität ging weiter. Keine Person hat nur die Chance genutzt, sich irgendwie, das muss kein Wort sein, es kann ein Blick sein, es kann ein kurzes Lächeln, es kann eine kurze Aufmerksamkeit sein. Ja, ja. Nicht mal ein Lächeln, muss nicht mal nur so, okay, abgesehen, was passiert ist.
Darf ich ein Aber dazu sagen? Ja. Das wird aber mit nach Hause getragen.
Ja, ja klar. Ich glaube auch, dass Leute vielleicht
Die Wirkung kommt erst danach.
Ja.
Die Wirkung kommt erst danach, wenn die Leute, das wird tausendprozentig zu Hause erzählt und da entsteht ein Gespräch. Mhm. Hundertprozentig ist, kann sein, dass da irgendwie ein ganz blödes, unangenehmes, aber es kann auch sein, dass du mir sagst, das finde ich aber gut, ja. Mhm. Das ist ein richtiger Multiplikator.
Ja, das ist gut, dass du das sagst.
Ja, ja, nee, das ist einfach eine Tatsache, ja. Mhm. Und so wie ich damals diese Mutgeschichte gemacht habe, dieses Mutinterview, mhm. und wo mir dann Leute gesagt haben, dass sie haben, die ich interviewt habe zu ihrem eigenen Mut, und die haben gesagt, das war so ein, da ist so ein Thema losgetreten worden in Familien. Mhm. Das darfst du echt nicht unterschätzen.
Ja. Ja, das ist ein guter Punkt. Mhm. Und ich glaube auch bei den Jungs, ne? So, was ich mir so überlegt habe, Kinder wollen immer irgendwie provozieren mit egal was, ne? Mhm. Und teilweise, glaube ich, wissen Kids auch nicht so wirklich, was sie da überhaupt sagen, was das für eine Tragweite hat, ne? Aber was wichtig ist, ist, dass man so eine spielerische Provokation, egal, ne? Muss dann nicht drauf reagieren, wenn die sagen, du siehst aber blöd aus, große Nase, weiß ich nicht, was sich Kinder so ausdenken, ist egal. Aber wenn es darum geht, zu testen, was salonfähig ist, das ist die eigentliche Gefahr dabei. Die testen und die sehen, ach, das funktioniert. Ja, ja, ja. Was ist, wenn das in der S-Bahn funktioniert, dann funktioniert das demnächst auch auf dem Alexanderplatz. Und was ist, wenn wir nicht nur sagen, sondern auch mal was ausprobieren, mal ein bisschen handgreiflich werden? Das ist Grenzentesten.
Das ist Grenzentesten und so über, das sind ja so wie du beschreibst, Schneeballsysteme. Ja? Mhm. Es breitet sich dadurch immer mehr aus, weil wenn wie du sagst, wenn da kein Gegenwind kommt, ist es wie eine Erlaubnis für sie.
Ja.
Es passiert mir nichts.
Ja.
Ich kann es machen, mir passiert sowieso nichts.
Ja.
Und dann weiter. Ganz wichtiges Ding, ja. Ganz wichtig, ja.
Ich meine, Schlusswort zu der Situation. Ich war ganz nervös plötzlich. Ich war, glaube ich, noch nie so nervös, mit Kindern zu sprechen. Ich habe wirklich gezittert. Ich hatte total das Adrenalin, weil ich dachte, wenn hier irgendwas aus dem Ruder läuft, das sind gerade so ganz so junge Jugendliche, das ist gefährlich, da können gefährliche Dynamiken entstehen, weil die ihre sich nicht so gut einschätzen können, dann gegenseitig noch dieses Beweisen, da können so ganz blöde Dynamiken entstehen.
Um die 14, das ist genau der entscheidende Punkt, in welche Richtung die Jugendlichen mitgehen. Da ist noch nichts stabil in der Haltung. An dem Punkt, das ist eigentlich, 14 ist es so, 14 ist der Punkt, wo Leute in die richtige Richtung mitgenommen werden müssen. Und da sind so eine Sachen, was dir passiert ist, was ganz entscheidend ist. Mm. Weil da holt dieses Großmaul, da holt er die Leute ab, die 14-Jährigen, und nimmt sie mit. Mm. Und weiß genau, wie er es macht, durch Anerkennung verschaffen und so. Ja, da werden die abgeholt. Mm. Auf der ganz, ganz kleinen unpolitischen Ebene erlebe ich so eine Situation, das kennst du auch, ja, wenn du in der Straßenbahn sitzt, S-Bahn oder irgendwie im öffentlichen Verkehrsmittel, die stellen die Füße hoch. Das ist immer eine entscheidende Situation. Im Grunde, dir kann
ja... Kannst du es nochmal beschreiben? Du meinst, die legen die Füße auf den gegenüberliegenden Sitz.
Ja, und legen die rauf. Egal, ob die Botten dreckig sind oder nicht, ja, spielt keine Rolle. Und dann darauf zu reagieren, ja, und nicht tantenhaft, nicht auf eine tantenhafte Art, sondern, was ich total spannend finde, die Form und die Methode zu reagieren. Mm. Das, was du jetzt auch beschrieben hast, ja, das ist...
Das ist nicht ohne da auch den richtigen Ton zu treffen.
Und ich finde, so eine Sachen gehören schon in die Schule. Mm. Das muss ich sagen. Das sind so Fächer, die einfach in die Schule gehören. Mm. Als Lebensschule. Weil jeder erlebt sowas. Mm. Und jeder ist verunsichert.
Ja. Und wo die Parallele ist zwischen dem, was du sagst, da nimmt jemand Platz ein, da fällt sich jemand nicht sozial und das ist aber unser Raum, alle gemeinsam. Auch die Person, die ihre Beine hochlegt, das ist auch deren Raum, aber wir wollen hier alle zusammen existieren, ohne terrorisiert zu werden. Und das sind schon so kleine,
das sind die
Mini-Terrorakte. So von
das sind die Mini-Terrorakte. Da ist irgendwas schon angelegt, ja. Mhm. Denn normalerweise... Macht man das nicht.
Spannend.
Das sind total spannende Themen. Ich glaube, wir müssen neu.
Ja.
Ich bin noch nicht tausendprozentig mit dem Packen fertig.
Oma, du bist nicht fertig mit dem Packen.
Ich muss noch gucken.
Aber Hartmut hat doch die Riesenliste gemacht, wo Schlüpper und alles aufge...
Die Riesenliste interessiert mich überhaupt nicht. nicht.
Oma! Da macht man sich so viel Mühe. Na gut. Schönes Gespräch.
Ja, ich finde auch. Und da haben sich wirklich noch unheimlich interessante Sachen daraus ergeben an Gesprächen. So.
Ja.
Das sind, naja.
Also, machen wir bald weiter, ne?
Da machen wir wirklich bald weiter.